Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Psalm 90, ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, ein Versteck bist du für uns gewesen, von Generation zu Generation. Die Berge waren noch nicht geboren, die ganze Welt lag in Geburtswehen. Da bist du, Gott, schon da gewesen, vom ersten Anfang an bis in alle Zukunft. Du bringst die Menschen zurück zum Staub. Andere rufst du ins Leben und sprichst, kommt zur Welt, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre vergehen vor deinen Augen, als wäre es gestern gewesen. Sie gehen so schnell vorbei wie eine Nachtwache. Du reißt die Menschen aus dem Leben, sie vergehen wie der Schlaf. Sie sind nichts weiter als Gras, das am Morgen zu wachsen beginnt. Am Morgen blüht es und wächst hoch. Am Abend wird es geschnitten und welkt. Ja, durch deinen Zorn schwand unsere Lebenskraft. Deine Wut ließ uns zu Tode erschrecken. Du hast dir unsere Vergehen vorgenommen. Und was wir vor dir verbergen wollten, hast du ins Licht deines Angesichts gestellt. Ja, unsere Lebenszeit verging durch deinen Zorn. Wir verbrachten unsere Jahre wie einen Seufzer. Unser Leben dauerte etwa 70 Jahre und wenn wir bei Kräften sind, auch 80 Jahre. Das meiste daran ist nur Arbeit und vergebliche Mühe. Schnell ist es vorüber, wie im Flug sind wir dahin. Wer weiß schon, wie mächtig dein Zorn ist und wer kann ermessen, wie wütend du bist? Lass uns begreifen, welche Zeit wir zum Leben haben, damit wir klug werden und es vernünftig gestalten. Herr, wende dich uns wieder zu. Wie lang willst du noch zornig sein? Hab Mitleid mit deinen Knechten. Schenk uns doch schon am Morgen die ganze Fülle deiner Güte. So wollen wir jubeln und uns freuen alle Tage unseres Lebens. Mach uns so viele Tage wieder froh, wie du uns zuvor niedergedrückt hast. Schenke uns so viele gute Jahre, wie wir zuvor Unglück erfahren haben. Zeige an deinen Knechten deine Macht und an ihren Kindern deine Herrlichkeit. So soll sich an uns erweisen, wie freundlich der Herr ist, unser Gott. Lass deine Werke unserer Hände gelingen. Lass das Werk unserer Hände, lass es gelingen.
Guten Morgen, ich spreche ein Gebet. Vielen Dank, himmlischer Vater, für diese Zeit, die wir haben, über unser Leben und über den Bibeltext nachzudenken. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, durch diesen Bibeltext dir näher zu kommen. Amen. Menschen sind nichts weiter als Gras, das am Morgen zu wachsen beginnt, am Morgen blüht es, wächst hoch, am Abend wird es dann geschnitten und verwelkt. Ich finde, in diesem Bibeltext gibt es eine ganz schön düstere Sicht aufs Leben. Vielleicht sagen andere eine realistische. Die Kürze des Lebens, die Begrenztheit, dass das Leben endlich ist, auch zu Ende geht. Vielleicht hat jemand von euch Abschnitte aus diesem Bibeltext schon mal bei einer Beerdigung oder einer Trauerfeier gelesen, denn da wird es häufig zitiert. Das Ende des Lebens, der Tod ist sehr präsent in diesem Bibeltext. Ich mache in diesem Halbjahr eine Fortbildung, eine Weiterbildung in Krankenhausseelsorge. Und in diesem Seelsorgekontext geht es natürlich auch sehr viel, direkt im Kontakt zu sein mit Menschen, die im Krankenhaus liegen. Da gibt es wirklich spannende Geschichten zu hören, was Menschen einfach alles erlebt haben. Einiges sehr Traurige, einiges Schöne und generell einiges, was grundsätzlich sehr fasziniert. Und dieses Thema, dass man sterben muss, ist in vielen Gesprächen irgendwie anwesend, ist irgendwie dabei. Dabei gibt es selten aus meiner Erfahrung Menschen, die das wirklich so direkt in Worte fassen, Tod oder Sterben. Aber an ein Gespräch musste ich beim Lesen dieses Psalms denken. Ich bin in das Krankenzimmer reingegangen, habe mich vorgestellt, dass ich Seelsorger bin und Zeit habe für ein Gespräch. Und sofort hat der Mann abgewunken und gesagt, das sei ja nichts für ihn, er sei ja Agnostiker, Seelsorge ist nichts für ihn, kann mit Gott nicht so viel anfangen. Er hat letztendlich dann doch eine Menge erzählt, viel Zeit und war dann am Ende auch etwas da überrascht darüber. Irgendwas hat ihn dazu gebracht, vielleicht weil ich sofort reagiert habe mit, also ich glaube, mit Ihnen als Agnostiker verbindet mich mehr als Sie denken. Ich habe oft viel mehr Fragezeichen als Antworten. Vielleicht war es aber auch einfach das, was er wirklich zu erzählen hatte und was ihm ja irgendwie für ein Seelsorgegespräch irgendwie auf der Seele gebrannt hat. Dem Tod sei er schon so einige Male von der Schippe gesprungen, hat er gesagt, einen Herzinfarkt gehabt, eine OP am Herzen. Jetzt ins Krankenhaus sei er eigentlich gekommen wegen akuter Atemnot. Aber sicherlich wird es jetzt nicht mehr lange gehen, weil ein Tumor in seinem Darm entdeckt wurde. Und ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass das Gespräch mich auch sehr betroffen gemacht hat. Ich musste danach auch erstmal in den Stilleraum des Krankenhauses gehen, um einen Moment alleine zu sein. Und ich habe dort auf einen kleinen weißen Zettel das Wort Lebensgefährtin geschrieben und an so ein Metallstangenkreuz geheftet, wo schon verschiedene kleine weiße Zettelchen waren. Denn Lebensgefährtin, das war das, was die größte Sorge dieses Mannes war. Sie braucht ihn noch, hat er gesagt. Wegen ihr kann er eigentlich noch nicht sterben. In dem Bibeltext, den wir jetzt gerade gehört haben, heißt es, lass uns begreifen, welche Zeit wir zum Leben haben, damit wir klug werden und das Leben vernünftig gestalten. Manchmal passt ja diese Erinnerung. Lass uns begreifen, wie die Kürze des Lebens, damit wir darüber nachdenken und weise leben. Erinnert mich an so eine Coaching-Frage. Stell dir vor, es ist deine eigene Trauerfeier, du würdest eine Rede halten, was soll denn darin vorkommen? Kann einem helfen, um auf neue Gedanken zu kommen, was man denn jetzt schon irgendwie verändern und angehen möchte. Manchmal passt dieser Gedanke aber auch überhaupt gar nicht. Da geht es nicht ums Lernen wollen aus dem Lebensende. Da geht es nicht um Lebensphilosophie. Es geht nicht über Poesie, über das Sterben und Geborenwerden und wie eng auch beides zusammenhängt, dass das Sterben zum Leben dazugehört. Da ist einfach vielmehr die Palette an Gefühlen, die man sich nur vorstellen kann. Und Wut und Trauer wechseln sich ab und Scham und Schock und Angst und Zorn und purzeln einfach durcheinander. Und vielleicht liegt die Wut auch gerade ganz oben auf, weil da jemand fehlt, ein Mensch zu früh gestorben ist. Es ist einfach nicht richtig, nicht in Poesie fassen zu können. Und mit dem eigenen Ende des Lebens will man überhaupt gar nicht umgehen. Der Bibeltext hier ist ein Psalm. Psalmen sind Gebete in der Bibel. Mal sind es Lieder, mal sind es Gedichte, mal über Gott, mal an Gott gerichtet und sehr oft sehr persönlich. Ich sage gerne immer wieder, dass es wie Tagebucheinträge sind. Und ich muss sagen, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, diesen Psalm mit in der Vorbereitung, da war ich sehr irritiert darüber, dass der Psalmschreiber so viel vom Zorn Gottes geschrieben hat. Ja, durch deinen Zorn schwand unsere Lebenskraft. Es klang für mich erst so, als würde er Gott so verstehen, dass Gott aktiv Menschen aus dem Leben reißt. Und ich denke mir, Gott ist doch so nicht. Als würde Gott willkürlich Tod und Sterben herbeiführen, aktiv wollen und wir dem irgendwie hilflos ausgeliefert werden. Vielleicht hat der Psalmschreiber Gott gerade so empfunden. Ich empfinde ihn nicht so. Dabei muss ich sagen, dass Wut oder Zorn bei mir persönlich sowieso einen schlechten Stand hat. Oder wie ich es vor kurzem meiner Frau Tamara ausgedrückt habe, meine Wut und ich, wir sind nicht so vertraut miteinander. Aber ich bin dabei, sie besser kennenzulernen. Wut war nicht Teil meiner Erziehung, sie gehörte nicht zu dem, was ich als Kind oder Jugendlicher zu Hause beobachten konnte. Vielleicht ein klein wenig bei meinen Geschwistern, aber ich selbst habe das eher abgespeichert als etwas, was einfach nur nervt und unnötig ist. Da gibt es also noch so einiges für mich zu lernen, zu reflektieren, was ich eigentlich in meiner Herkunftsfamilie über Emotionen gelernt habe und was eben auch nicht. Ich bin da auf einem spannenden Weg, gerade auch mit meinen Geschwistern mehr ins Gespräch darüber zu kommen. Gefühle sind immer in uns. Immer. Für viele ist das keine neue Nachricht. Andere denken vielleicht so wie ich lange, ich habe halt einfach nicht so viele Gefühle. Stimmt nicht. Tatsächlich werden wir permanent von unseren Gefühlen bewegt, angetrieben oder auch ausgebremst. Sie sind die ganze Zeit unser Motor für unser Verhalten. Auch wenn wir der Meinung sind, gerade ist da gerade nicht viel an Gefühlen, sie sind dennoch da und die Wut gehört dazu. Ganz wertfrei, weder gut noch schlecht. Klar, sie kann als unangenehm oder vielleicht auch manchmal angenehm empfunden werden, aber sie ist nicht an sich gut oder schlecht. Dabei wurde ihr im Laufe der Jahrhunderte ein schlechter Ruf gemacht. Sie wurde immer wieder hindurch durch Jahrhunderte negativ bewertet. Schon der römische Philosoph Seneca hat ein ganzes Buch über den Zorn geschrieben, hat also schon in der Antike sich deutlich ausgedrückt darüber, dass es was Schädliches, Ungesundes, Auszumerzendes ist. Und dabei ist sie genauso ein Teil unseres Gefühlslebens wie alle anderen Gefühle auch. Und was da ist, soll auch ans Licht kommen. Zorn und Wut gehören dabei zusammen. Sie sind sozusagen eine Emotionsfamilie. Zorn vielleicht der große Bruder der Wut. Es hat mich, wie gesagt, erst irritiert, dass Gott hier so als zorniger Gott dargestellt wird. Und wenn ich weiter darüber nachdenke, was denn hinter dieser Irritation bei mir für ein Gefühl war, ich denke, es war auch Wut. Kann doch nicht sein, dass das so dargestellt wird. Aber eigentlich ist es gar nicht so verwunderlich, wenn Gott als wütend wahrgenommen wird. Er müsste ja eigentlich ähnliche Gefühle haben wie wir, denn es heißt, zu seinem Ebenbild hat er uns gemacht. Wir Menschen sind wie Gott, er ist wie wir. Natürlich zum einen der ganz andere, der unerreichbare, unverfügbare, unsichtbar, verborgen, aber zum anderen eben auch der uns zu seinem Ebenbild gemacht hat und der Mensch gewordene. Da sollte es eigentlich nicht verwunderlich sein, dass, wenn wir Wut kennen, auch Gott wütend sein kann. Und aus meiner Fortbildung ist noch ein weiterer Satz, der mir diesen Psalm näher gebracht hat. In dem Maß, wie ich meine eigenen Gefühle zulasse und spüre, kann ich dies auch bei anderen. In dem Maß, wie ich meine eigenen Gefühle zulasse und spüre, kann ich dies auch bei anderen. Der Psalmschreiber hat wohl geglaubt, die Wut Gottes sollte uns nicht dazu bringen, bloß keine Wut zu haben, sondern vielmehr wahrzunehmen, was Gott selbst in uns angelegt hat. Und damit komme ich zum zweiten Abschnitt der Predigt, und zwar zu dem, wer diesen Psalm geschrieben hat. Der Text wird Mose zugeschrieben. Seit einigen Wochen handeln die Predigten hier beim Berlin-Projekt nun schon vom Buch Exodus, dem zweiten der 5 Bücher Mose. Wie hat Mose Gott erlebt? Wie wird Gott beschrieben, wenn man sich Moses Leben anschaut? Vielleicht kommen euch da einige Gedanken aus den letzten Predigten wieder in den Sinn. Vielleicht von seiner Kindheit. Er hat die ersten vielleicht 2 bis 4 Jahre bei seiner eigenen Familie gelebt und ist dann quasi als Pflegesohn im Haus des Pharaos, des Königs von Ägypten groß geworden. Sicherlich mit der besten Ausbildung, die man sich in der damaligen Welt vorstellen konnte, aber auch getrennt von seiner Familie und mitten in einer Bubble sozusagen. Drumherum im Land Ägypten gab es große Ungerechtigkeiten, scharfe Unterdrückung des Volkes, dem er selbst angehörte. Wie hat Mose in dieser Zeit wohl Gott erlebt? Als er gerade erwachsen war, hatte er dieses tiefe Zugehörigkeitsgefühl zu den Unterdrückten, obwohl er zugleich ja aus dem großen Reichtum kam. Dieses Zugehörigkeitsgefühl hat sich im großen Ungerechtigkeitsempfinden gezeigt, das so stark war, dass er einen Mord begangen hat und einen ägyptischen Aufseher umbrachte. Daraufhin ist er in die Fremde geflohen, in ein wüstenreiches Land, in dem er untertauchen konnte. Und dort hat er vor diesem Königshof kommend als Hirte gelebt. Viele, viele Jahre. Und er muss sich sehr fremd vorgekommen sein, denn seinen ersten Sohn hat er den Namen gegeben, Fremder dort. Gershom auf Hebräisch. Und dann steht dort die Begründung zu dem Namen, ein Zitat von Mose, denn ich bin ein Fremder in fremdem Land. So eine Fremdheit muss er gefühlt haben, dass er seinen eigenen Sohn so benennt. Vielleicht erinnert ihr euch noch in einer der Predigten oder auch so, wenn ihr das erkennt, an diese außergewöhnliche Gottesbegegnung, wie Gott Mose in einem brennenden Dornbusch begegnet ist, wie er also nach vielen, vielen Jahren des einfachen Hirte-Seins plötzlich einen Auftrag bekommen hat und zugleich große Angst hatte vor diesem Auftrag. Wie er Wunder erlebt hat und dennoch Angst hatte, weiterzugehen. Wie es ihm schwer gefallen ist, Gott zu vertrauen. Und dennoch zu dem wurde, der dann, wie hier es in der Überschrift heißt, der Mann Gottes genannt wurde. Wie hatte er Gott erlebt? Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das in einer der Predigten im letzten halben Jahr vorkam, was auf dem Weg passiert war, als Mose mit seiner Familie nach Ägypten zurückgegangen war, um zu dieser großen Aktion dann zu kommen, die Israeliten aus dem Land zu führen. Ein, ich würde sagen, verrückter, kleiner Textabschnitt, eigentlich nur ein Satz dort steht, in Exodus Kapitel 4, Vers 24, als sie unterwegs übernachteten, stieß der Herr auf Mose und wollte ihn töten. Ein kurzer Satz. Danach steht noch, dass seine Frau dann Mose nach typisch jüdischer Art beschnitt und Gott dann Mose losließ. Aber mehr steht dort nicht. Nur dieser eine Satz, Gott wollte ihn töten. Wir wissen nicht, was da genau passiert ist. Wir wissen auch nicht, warum das interpretiert wurde, als würde Gott das tun. Wissen wir nicht, aber irgendwie muss das zu Moses Erleben mit Gott dazugehört haben. Wie hat Gott Mose erlebt? Es folgten die katastrophalen Unterdrückungen des israelitischen Volkes, Rettung und zugleich dramatischer Untergang des ägyptischen Heeres. Es folgten 40 Jahre Wüstenwanderung mit Leitungsaufgaben, mit unglaublichen Generve von denen, die er zu leiten hatte. Mose zeigt unglaubliche Größe und er zeigt auch Ungeduld. Er zeigt großes Vertrauen und er zeigt auch Misstrauen in Gott und immer wieder Gott sehr nah, sehr intensiv. So, was ist Mose wohl durch Kopf und Herz gegangen, als er in diesem Psalm aufgeschrieben hat, ja, durch deinen Zorn schwand unsere Lebenskraft. Du hast dir unsere Vergehen vorgenommen und was wir vor dir verbergen wollten, hast du ins Licht deines Angesichts gestellt. An was musste er denken, das bei Gott Zorn hervorgerufen haben könnte? Was hat er da über sich selbst neu verstanden, neu erkannt? Worüber ist er bei sich selbst vielleicht traurig geworden oder beschämt geworden? Irgendetwas auf jeden Fall, von dem er nicht wollte, dass es bekannt wird. Etwas, das er gerne ungesehen lassen wollte, vielleicht sogar sehr aktiv vertuscht oder versteckt hat. So jedenfalls schreibt er das in diesem Psalm. Was wir verbergen wollten, hast du ans Licht gestellt. In der Biografie von Mose gibt es eine Sache sehr einfach, die in Frage kommen könnte, etwas, über die, das wir alle eindeutig sagen könnte, das hat Zorn verdient. Auch nach der Gesetzgebung im heutigen Deutschland hätte Moses Mord an dem ägyptischen Aufseher lebenslängliche Freiheitsstrafe bekommen. Eindeutig etwas, was Zorn verdient hat. Und auch wenn wir das in unsere heutige Welt reinbringen, wir würden alle etwas finden, was Gottes Zorn verdient hat. Moderne Sklaverei in ihren verschiedensten Formen, Zerstörung der Umwelt von Firmen, die nicht die Menschen im Blick haben, häusliche Gewalt. Jeder kann hier irgendetwas aus Nachrichten oder aus persönlichem Kennen, aus dem persönlichen Leben beitragen. Wir würden alle was finden, warum wir dieses Gebet mitsprechen könnten, warum Gott zornig sein könnte auf das, was in unserer Welt passiert. Aber dann wird es in dem Gebet plötzlich sehr persönlich, was wir vor dir verbergen wollten. Mose zeigt hier seinen Umgang mit etwas, das er bereut. Etwas, das er anderen angetan hat. Etwas, das nicht mehr rückgängig zu machen ist. Etwas, was Brüche hervorgerufen hat. Etwas, das zum eigenen Leben dazugehört, weil es gemacht worden ist oder unterlassen worden ist, was nicht gemacht wurde. Es ist ans Licht gekommen, es ist rausgekommen, es war verborgen, vielleicht lange Zeit versucht worden, damit umzugehen, als sei das nicht da, aber es ist geschehen, aber nun ist es offensichtlich, es ist bekannt, es ist raus. Ich möchte gerne 3 kurze Aspekte nennen, wie Mose in diesem Psalm damit umgegangen ist. Erstens, er kommt ins Gespräch, er redet von seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen und drittens, er vertraut. Er kommt ins Gespräch, er redet von seinen Bedürfnissen und er vertraut. Zuerst das Gespräch. Nun ist ein Psalm nicht wirklich ein Gespräch mit Gott. Es ist einseitig. Ja, er redet zu Gott, aber dennoch, er redet. Mose reflektiert über das Leben. Er teilt seine Gedanken über das Leben, über das Lebensende, Lebensanfang, über die Begrenztheiten des Lebens, das so unkontrollierbar ist. Er teilt seine Beobachtung, dass das Leben 70 oder 80 Jahre dauern kann. Er spricht auch über das, was er von Gott wahrnimmt, über das, was er über Gott denkt, über das, was zwischen ihm und Gott steht. Er spricht darüber, hat sogar aufgeschrieben oder wenigstens mündlich mitgeteilt, hat einiges in Versform gebracht und trotzdem so in Gebetsform geblieben. Also Moses Umgang mit dem, was er zutiefst bereut oder worüber vielleicht eine Scham empfindet, ist: Er zieht sich nicht zurück ins Schweigen. Er wendet sich nicht von Gott ab aus Angst, sondern er spricht mit Gott. Er bleibt in diesem Gespräch mit Gott. Er betet, er ist im Gespräch, er teilt seine Gedanken. Das Zweite, was ich hier wahrnehme, ist, Mose redet von seinen Bedürfnissen und Wünschen. Er überlässt nicht der Scham die Macht über sich, als dürfte er jetzt bei dem, was ans Licht gekommen ist, nie wieder Wünsche äußern, als sei er es nicht wert. Im Gegenteil, er bittet ausdrücklich: Gott, wende dich uns wieder zu. Hab Mitleid. Schenk uns schon am Morgen die ganze Fülle deiner Güte. Mach uns so viele Tage wieder froh, wie du uns zuvor niedergedrückt hast. Schenk uns gute Jahre. Zeig uns deine Macht. Und ganz doppelt am Ende, lass das Werk unserer Hände gelingen. Also lass das wirklich gut werden, was wir anpacken. Das sind seine Wünsche. Das sind seine Bedürfnisse. Und die äußert er gegen jeden Versuch der Scham überhand zu nehmen. Gegen jeden Gedanken, dass er aufgrund von Gottes angebrachten Zorn nun eigentlich zu verstummen hätte. So geht Mose mit dem um, dass das, was er zutiefst bereut, ans Licht gekommen ist. Er äußert, was er trotzdem will. Und noch ein drittes sehe ich in dem Ganzen: Mose vertraut. Er vertraut weiterhin auf Gott und vielleicht vertraut er Gott sogar noch mehr als vorher schon. Mit diesem Begreifen seiner dunklen Seiten wird ihm anscheinend deutlich, wie sehr Gott ein Gott der Beziehung ist. Und ein Gott der Güte und ein Gott der Vergebung und des Dranbleibens. Er scheint zutiefst davon überzeugt zu sein, dass Gott ihn weiterhin sieht und will und mit ihm geht und bei ihm bleibt. Also sein Umgang mit dem, was da von ihm ans Licht gekommen ist, ist er vertraut. Mich hat das ins Nachdenken gebracht über meine Beziehungen, sowohl zu Gott als auch zu Menschen. Wenn Menschen über die dunklen Seiten meines Herzens wissen, will ich meine Angst zwar wahrnehmen, auch stärker wahrnehmen lernen, aber mich nicht von ihr beherrschen lassen. Ich will meine Trauer wahrnehmen, aber mich nicht von ihr beherrschen lassen. Ich will meinen Ärger und meine Scham wahrnehmen, aber mich nicht von ihnen bremsen lassen, um mit Menschen in Beziehung zu bleiben, um mich zu zeigen, zu sprechen, zu wünschen und zu vertrauen. Eigentlich noch stärker als vorher. Denn steckt darin nicht eine Freiheit? Oder wie das auch in meiner Fortbildung gesagt wurde, wenn ich meine Gefühle zulasse und dies andere auch tun, werden Beziehungen eindeutiger, dynamischer, klarer, offener, lebendiger und echter. Und es scheint Moses Rat auch an uns zu sein, auch unseren Gottglauben immer wieder als eine Gottesbeziehung zu verstehen. Vielleicht wieder neu zu verstehen, als eine Gottesbeziehung, das auch neu zu entdecken und diesen Glauben auch immer wieder so zu leben. Eine Beziehung, die unsere Freiheit will, der unsere Freiheit will in dieser Beziehung zu uns. Mit Gespräch, mit dem Äußern unserer Wünsche, Bedürfnisse, Bitten und was auch immer ans Licht kommt, mit Vertrauen. Amen.